Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen. Mein heutiger Gast sagt von sich, das schönste Amt der Welt zu bekleiden. Also nicht das zweitschönste, wie es Franz Müntefering mal gesagt hat, sondern das schönste. Ich begrüße die Kulturstaatsministerin Monika Grütter. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Das schönste Amt der Welt, weil Sie wegen Kultur so erfreut sind, Kultur erleben können, Kultur gestalten können, oder weswegen das schönste Amt, Frau Grütter?
Ja, naja, weil Kultur zu beschützen und Kultur in Bewegung zu setzen und die oberste Lobbyistin der Künstlerinnen und Künstler zu sein, das ist immer mein Traum gewesen. Ich habe Germanistik, Kunstgeschichte und Politik studiert und da weiß man am Anfang ja nicht, was machst du damit. Ich wusste nur, ich möchte in diesem Milieu etwas tun und ich wusste von Anfang an, ich möchte da Öffentlichkeitsarbeit oder solche Dinge tun, also tatsächlich nicht als selber schöpferischer Akteur mich da einfädeln, sondern tatsächlich habe ich meine Rolle immer eher damit gesehen, diese Künste zu befördern und etwas für sie zu tun, weil ich selber so glücklich darüber bin, dass es sie gibt, weil ich eine Kulturgenießerin bin. Und da dachte ich, okay, wenn ich meine Fähigkeiten zugunsten dieses Milieus einsetzen kann, dann bin ich glücklich. Und dass ich mal die oberste Lobbyistin dieser Künstlerinnen und Künstler werden würde, das konnte ich mir nie vorstellen, aber so schön ist es halt.
Kulturgenießerin, Kulturlobbyistin, also Lobbyistin freiwillig so ausgesprochen mit so viel Freude, das hört man auch selten. Aber es gibt natürlich auch Herausforderungen und Turbulenzen im Amt der Kulturstaatsministerin. In dieser Stunde erfahren wir auch dazu mehr von Monika Grütters. Wie viele Abende in der Woche ist die Kulturstaatsministerin Monika Grütters eigentlich unterwegs, Frau Grütters?
Beinahe jeden Abend und die Wochenenden gerne mitgezählt. Aber auch da muss ich sagen, das sind ja alles Beschäftigungen, die mir große Freude machen. Insofern sind sie nicht erschöpfend.
Wie viel Einfluss haben Sie eigentlich noch auf Ihren Terminkalender?
Auch ich vertraue da den betriebsamen Geistern um mich herum. Die arbeiten an dem Feintuning, aber tatsächlich ist der Kalender natürlich sehr vorgezeichnet durch zwangsläufige und Routineaufgaben. Also wir haben mittwochs morgens die Kabinettssitzung, die Regierungssitzung. Wir haben in Sitzungswochen den Bundestag mit all seinen Erfordernissen. Da sitzen wir auf der Regierungsbank und donnerstags und freitags sind die Plenarsitzungen. Am Dienstag ist die Fraktion dran, am Dienstagmorgen in der Kultur und die Arbeitsgruppen. Jedenfalls, da gibt es so ein paar feste Blöcke und da drumherum macht man sein eigenes Programm. Ich starte beispielsweise in dieser Woche, in der keine Bundestagssitzungen stattfinden, morgen tatsächlich zu einer Theaterreise für 4 Tage durch die Republik. Und ja, selbstverständlich ist man da permanent und ständig unterwegs, aber ich wiederhole mich, fast alles mit Dingen, die mir wahnsinnig viel Freude machen.
Haben sich Ihre kulturellen Vorlieben eigentlich verändert in diesen 6 Jahren jetzt fast, die Sie Kulturstaatsministerin sind?
Meine Vorlieben verändert würde ich nicht sagen. Ich lese nach wie vor sehr gerne und sehr viel, komme dazu aber relativ weniger. Aber ich habe natürlich einen etwas anderen Blick auf die Künste und das, was wir am Ende davon sehen als Publikum, gewonnen, weil mir natürlich jetzt die Hintergründe viel näher sind. Also ich bekomme beispielsweise mit, wie Schauspieler, wir kennen sie, solange sie berühmt und auf der Bühne oder auf dem Bildschirm sind, wie sie auch um ihre soziale Versorgung kämpfen müssen. Dann haben sie plötzlich dieselben Probleme, die ein Handwerker oder eine Büroangestellte auch haben kann, wenn sie, ich sag mal, arbeitslos wird oder Durchstrecken überwinden muss. Und das sind so Dinge, die man vom Publikum her natürlich nicht auf den ersten Blick sieht, die aber sehr wichtig sind.
Und das heißt, Sie sehen dann Dinge auch ganz anders mit diesem Hintergrund?
Ja.
Also was für Veranstaltungen berühren Sie am meisten?
Eine große Wirkung hat die Musik auf mich, das muss ich sagen. Die kann meine Stimmung unmittelbar beeinflussen. Aber ich glaube an die Kraft des Films, was die Verbindung von Gefühlen und Themen sind. Es gibt kaum ein Medium, was so emotional ist wie der Film, der es schaffen kann, innerhalb von 90 Minuten den Blick auf die Welt zu verändern. Ich sage ein Beispiel. Vor einigen Jahren hat auf der Berlinale der Film Fuoco Amare den Goldenen Bären gewonnen. Das war ein Flüchtlingsdrama. Es kamen Flüchtlinge aus Syrien in Lampedusa an und stießen dort, das war die Geschichte, auf einen Arzt und seinen Sohn, der dort lebt mit seiner Familie. Und in diesen 90 Minuten waren wir Zuschauer gezwungen, die Perspektive zu wechseln. Plötzlich waren wir in der Rolle des Flüchtlings, der das Leben da in Europa annehmen und kennenlernen musste und durfte. Und das ändert den Blick auf dieses ansonsten so abstrakte Thema, wie wir es hier zu Hause wahrnehmen. Und das ist mit kaum einem Medium so unmittelbar zu vermitteln wie beim Film. Und ich bin dankbar, dass es dieses Medium, dieses sehr konzentrierte Angebot gibt, die Perspektive zu wechseln, auch mal unseren Horizont zu erweitern und die Grenzen unserer Empathie.
Da haben Sie jetzt schon ganz viele Punkte angesprochen, die die Kultur nämlich auch wahrnimmt. Also Kultur ist ja eben nicht nur Genuss. Politisch ist die Kultur auch. Sie haben vergangene Woche in der Haushaltsdebatte im Bundestag genau das eigentlich auch betont, die politische Dimension der Kultur betont. Kultur wirke der Spaltung entgegen. Wie kann sie das aber? Weil oft entzünden sich ja gerade hitzige Debatten an der Kultur.
Ja, das stimmt. Ich glaube, dass die Kultur mindestens diese zwei Fähigkeiten hat. Einerseits zu unserer eigenen Selbstvergewisserung beizutragen. Die Frage danach ist ja sehr laut zurzeit. Wer sind wir als Deutsche, als Europäer, als Weltbürger? Und diese Fragen beantwortet man ja nicht durch den Hinweis auf ein dichtes Autobahnnetz in Deutschland, sondern man verweist auf die eigenen Traditionen, auch auf das, was an zeitgenössischen Produktionen, an Kultur uns angeboten, da ist, die eigene Identität abzuklopfen. Also in den Museen, die die Frage nach dem Wir beantworten. Ein Gedicht ist die Frage nach dem Ich, hat Gottfried Benn mal gesagt, weil er sich selber darin zum Ausdruck brachte. Ich sage immer, und Museen sind eine Antwort auf die Frage, nach dem Wir. Da werden unsere Kulturproduktionen ausgestellt und jeder kann sehr subjektiv darauf reagieren und damit umgehen. Das ist das eine. Und die andere Kraft, die Kultur hat, ist, Brücken zu bauen von einer Kultur zur nächsten. Und wie wir das im Humboldt-Forum versuchen, klarzumachen, dass uns Menschen überall auf der Welt mehr verbindet, als uns trennt.
Aber da haben Sie eigentlich die Quadratur des Kreises schon beschrieben, die auch gerade Ihr Amt ausmacht, ne? Also auf der einen Seite die Identitätspflege oder auch überhaupt die Identität erstmal herauszubilden durch Kultur und auf der anderen Seite nicht die eigene Kultur, sondern die Vielfalt in den Blick nehmen. Das ist doch irgendwie das tatsächlich die Quadratur des Kreises, die Sie mit einem ja doch auch dann letztlich zwar immer erhöhten, aber doch begrenzten Etat leisten müssen.
Ja, aber zur Kulturförderung gehört natürlich erst einmal eine Auffassung davon dazu, wozu machen wir das überhaupt? Ist das Kultur etwas, was sich die gebildete Oberschicht am gepflegten Samstagabend leistet? Oder ist das etwas, mit dem man die Bevölkerung als Ganzes versorgt, im besten Sinne des Wortes? Ist es ein Anspruch darauf, dass kulturelle Ausdrucksformen eben jedem offen stehen sollen? Ich glaube, ja, das ist schwer einzulösen. Aber tatsächlich geht es ja um gesellschaftliche Teilhabe, indem man Kinder ermutigt, ein Instrument zu spielen, später im Chor zu singen, in einem Orchester Teil eines großen Ganzen zu sein, was eine Leistung vollbringt. Oder umgekehrt, indem man im Kino sitzt, zu sagen, jawohl, diese Filme sind auch mit öffentlichen Geldern gemacht worden, aber sie sind in der Lage, mich zu erfreuen, mich ein bisschen zu verstören, meinen Blick auf die Welt zu ändern, aber mir zumindest etwas mitzugeben. Ich möchte auch noch einen Punkt nicht unterschlagen. Aus meiner Auffassung ist Kultur das kritische Korrektiv einer Gesellschaft.
Sie haben neulich auch gesagt, und das fand ich interessant, Streitkultur ist die beste Leitkultur.
Ja, ich glaube, eine Demokratie lebt von der Auseinandersetzung, weil Sie anfangs sagten, ich habe in meiner Haushaltsrede gesagt, Kultur kann Spaltung überwinden helfen. Mhm. Ja, das glaube ich, indem man sagt, die Themen, mit denen sich Menschen überall auf der Welt beschäftigen, Anfang und Ende vom Leben, Geburt und Tod, der Umgang mit der nachwachsenden Generation, wie versorge ich meine Kinder? Das sind so Dinge, die kann einem über Kultur vermittelt werden und da baut man auch die Hemmung anderen gegenüber ab. Und wenn man seinen eigenen Standpunkt formuliert hat, ich lebe in einem Deutschland, das ein Land der Dichter und Denker ist, das großartige Leistungen hervorgebracht hat, das aber auch schuld war an einer der Nazi-Barbarei und so weiter. Wenn man dieses Selbstbewusstsein aber auch für sich mal geklärt hat und damit umgehen kann, einen eigenen Standpunkt formuliert, eine Haltung hat zur eigenen Herkunft, zu den Werten, zu einer Heimat, dann kann man auch dem anderen und dem, was einem auf den ersten Blick fremd erscheint, neugierig und positiv gegenüber treten, ohne sich gleich bedroht zu fühlen. Und ich glaube, das sind die Kräfte, die die Kultur entfalten kann in einer Gesellschaft. Und gleichzeitig, das gehört aber dazu und das muss noch schnell gesagt werden, die Künstler dürfen auch kritisch und sperrig und unbequem sein. Wenn sie nur einem System oder einer Politik oder einem Zeitgeist gefallen wollten, dann würden sie sich ihres Wertes berauben. Sie sind schon der Motor einer kritischen, wachen, vitalen Demokratie.
Die vergangenen Tage waren fordernd für Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Sie mussten Frau Grütters viel erklären zur Kostenexplosion des geplanten Museums der Moderne hier im Berliner Kulturforum, wo die Sammlungen Pietsch, Massona und Marx versammelt sein werden. Sie haben diese Steigerung vom Haushaltsausschuss jetzt begründet und haben auch grünes Licht bekommen. Was hat Sie da eigentlich angefeuert, dafür zu kämpfen? Oder gab es auch mal den Moment, wo Sie gedacht haben, nein, stopp, das ist ein davon galoppierendes Projekt, wir müssen noch mal nachdenken?
Nein, das habe ich zu keinem Augenblick gedacht, sondern ich brenne für dieses Projekt. Und zwar, weil es ja nicht nur private Sammlungen, großartige Schenkungen übrigens in Milliardenwert, ja, beherbergen soll, sondern der Ausgangspunkt einer seit 20 Jahren fast geführten Debatte ist, dass die neue Nationalgalerie, die bei uns am Kulturforum in Sichtweite zur Philharmonie steht, viel zu klein ist für den Auftrag, den sie erfüllt, nämlich die Kunst des 20. Jahrhunderts zu zeigen. Ich bin Kunsthistorikerin und man kann die Phasen der Kunstgeschichte, glaube ich, vielen Ländern zuordnen. Die Renaissance ist eine italienische Zeit gewesen. Man hat im 19. Jahrhundert Rembrandt und die Holländer in den Vordergrund gespielt und gesehen. Und unsere Museen spiegeln das ja auch wieder. Das 20. Jahrhundert mit all seinen Brüchen, dem Ersten Weltkrieg, dem Zweiten, den goldenen, aber wilden 20er Jahren, der deutschen Teilung, den doppelten Kulturproduktionen. Alles das ist ein ganz typisches deutsches kunstgeschichtliches Jahrhundert. Diese Geschichte spiegelt sich eben auch in der Kunstproduktion und das wird weltweit beachtet. Und ausgerechnet in dieser Zeit können wir in dem spektakulären Bau von Mies van der Rohe aus den 60er Jahren gerade mal 20-25% unserer Bestände zeigen. Das finde ich in einer Weise unangemessen und auch bitter, dass es schon seit langen Jahren klar ist, wir brauchen eine Erweiterung der neuen Nationalgalerie. Und nun habe ich mich 2014 mit dem flammenden Plädoyer für einen Neubau durchgesetzt im Deutschen Bundestag.
Und 200 Millionen
Euro bekommen. Mit 200 Millionen bekommen, weil es eine sogenannte Machbarkeitsstudie gab, die sagte, was kosten 10.000 Ausstellungsquadratmeter an dem einen, an dem zweiten oder am dritten Standort. Das war also eine gegriffene Größe, die sich an Quadratmetern orientierte, aber nicht an einem tatsächlichen Gebäude. Dann haben wir einen dreistufigen Wettbewerb gemacht. Das berühmte Büro Herzog und de Meuron ist ausgewählt worden. Die haben einen konkreten Entwurf vorgelegt.
Aber keine konkreten Zahlen dazu?
Ja, das können die auch nicht. Die Jury, die damals eingesetzt wurde, hat sie einstimmig ausgelobt. Sie waren nicht das teuerste der drei letzten Büros in der letzten Runde. Und sie mussten jetzt 2,5 Jahre nacharbeiten, also den Entwurf auf die tatsächlichen Verhältnisse zurechtschneiden. Und dann konnten wir nach bestimmten Vergaben von Aufträgen tatsächlich einen genauen Preis ermitteln. Und das ist jetzt erfolgt.
Jetzt haben Sie es doch alles nochmal erklärt. Was
musste ich auch.
Ja, ich verstehe das, weil Sie natürlich auch sehr stark in der Kritik stehen oder vielleicht gar nicht Sie, sondern solche Projekte ja allgemein. Und darauf würde ich gerne kommen. Interessant wäre doch eigentlich tatsächlich eine Debatte zu führen, wie viel ist uns Kultur wert?
Naja, ich habe den Eindruck, die führen wir täglich. Also ich jedenfalls muss ja immer wieder...
Als Gesellschaft meine ich jetzt.
Ja, rechtfertigen
oder auch... Dass sich jeder angesprochen fühlt. Auch jemand, der dann wahrscheinlich erwidern würde, ja, ich möchte aber hier lieber, dass der Chor mal einen vernünftigen Raum in unserem...
Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Häufig erleben die Menschen das aber so.
Ja, das ist richtig. Ich kann mich an eine Demonstration in Bonn erinnern. Da haben Eltern ihre Kinder mit einem Schild auf die Straße geschickt. Ich möchte lieber ein Schwimmbad als eine Oper. Da kann ich nur sagen, wie bitter für eine Gesellschaft, wenn man das gegeneinander ausspielen müsste. Und Gott sei Dank ist Deutschland in einer anderen Situation und Verfassung. Wir sind das Land mit der höchsten Theaterdichte der Welt, die wir ja jetzt nicht neu bauen, sondern die wir seit Jahrhunderten pflegen. Zum Glück, weil die Fürstentümer vor 250 Jahren sich viele Universitäten, Theater und Opernhäuser einfach gegönnt haben und wir haben die über zwei Weltkriege gerettet und verteidigen die. Wir haben die mit 6.800 Museen in diesem relativ kleinen Deutschland ein wahnsinnig großartiges und dichtes Angebot. Ja. Und das Schöne ist, Die Auslastung dieser Einrichtungen ist bei über 86%. Es gehen 10-mal so viele Menschen in Deutschland ins Museum, wie alle Bundesligaspiele zusammen haben. 114 Millionen Museumsbesucher im Jahr. Da bin ich doch als oberste Kulturverantwortliche hier diejenige, die alles daran setzt, das gedeihen zu lassen und zu pflegen.
Sie müssen für die Kultur, und das tun Sie ja, sehr streiten. Das ist Ihre Aufgabe. Streitkultur war ja vorhin auch schon mal unser Thema. Was sind Sie eigentlich für ein Typ? Auseinandersetzungen noch nie aus dem Weg gegangen oder ist das etwas, was Sie lernen mussten?
Nein, ich komme aus einer Familie mit 5 Kindern. Ich habe 4 Geschwister, ich bin die Älteste. Wir hatten wir sind alle ein Jahr auseinander geboren. Also das heißt, wir sind als Kohorte in der Familie groß geworden. Und da können Sie sich vorstellen, wie lebhaft das dazu ging. Ja. Und wie die Ressourcen auch verteilt wurden,
an
Aufmerksamkeit, am Mittagstisch und so weiter. Also diese Verteilkämpfe im positivsten Sinne. Ne? Ich habe zu allen meinen 4 Geschwistern ein sehr inniges Verhältnis und bin sehr dankbar auch für meine Familiengeschichte, muss ich sagen. Der Start ins Leben war einfach so gut, dass das bis heute trägt.
Durften Kinder damals ihre Meinung sagen?
Ja. Und alle 5 sind völlig verschiedene Typen geworden. Also ich wundere mich, wie meine Eltern das hingekriegt haben, wie gelassen die gewesen sein müssen, wie großzügig sie uns haben, sie uns entfalten lassen. Also ich habe da eine Tänzerin, die Tanztherapeutin jetzt ist. Ich habe einen Bruder, der in der Entwicklungshilfe tätig ist und den wir leider immer nur selten sehen. Einer hat die Arztpraxis meines Vaters übernommen, eine andere ist in der Erwachsenenbildung verantwortlich. Wir sind vom Typ her, ja, vom Temperament und allem, gibt es schon große Unterschiede bei uns. Also das habe ich gelernt, mich durchzusetzen. Und als Ältester haben sie natürlich immer auch eine Rolle, die ist gegeben, die entwickelt sich naturgemäß. Davon habe ich sehr viel und bin eine typische Erstgeborene, finde ich. Und ich bin Problemen nie aus dem Weg gegangen. Also ich halte mich nicht für ängstlich. Und ich bin eine, die, wenn sie morgens anfängt, einen Arbeitstag anzugucken, wie verläuft das heute, immer ein Prinzip eingehalten hat. Nämlich das größte Problem zuerst bewältigen. Immer den Stier bei den Hörnern packen. Lieber das dickste Problem wegräumen und dann den Rest ganz gerne machen, als einen ganzen Tag sagen, und dieses Telefonat musst du heute auch noch schaffen. Das mache ich andersrum.
Sie sind, Frau Grütters, 1962 im katholischen Münsterland geboren. Mhm. Also eine katholische Familie. Und Sie haben gerade gesagt, die Kinder durften sich zu Wort melden, wurden gehört. Das war ja nicht unbedingt.
Nein, meine Eltern waren nie autoritär oder dogmatisch, aber sie haben eine ganz klare Haltung gelebt. Und die hat viele von uns angesteckt. Also zum Beispiel aus einem wirklich ehrlich tief empfundenen christlichen Menschenbild heraus haben sie karitative Berufe gehabt. Meine Mutter war in der Ehe- und Familienberatung tätig und mein Vater niedergelassener Arzt, aber in einer nicht so komfortablen Gegend in Münster. Und das war so ein typischer Hausarzt, der nachts noch zu den Patienten fuhr, wenn die im Sterben lagen. Wir haben wirklich eine stark sozial-christliche Haltung erlebt und mich prägt das bis heute. Mich hat das immer beeindruckt. Ich bin ja auch aktiv im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, weil mir einfach die katholische, aber die unaufgeregt katholische Art, die ich mitbekommen habe, sehr viel Orientierung im Leben gibt und ich das anderen Menschen auch wünsche.
Das ist schön, dass Sie gerade sagen, die unaufgeregte katholische Art, weil als Katholikin heute muss man sich doch manchmal auch aufregen, oder?
Ja, wir regen uns sehr auf. Dazu komme ich gleich nochmal. Ich möchte nur sagen, ich komme ja aus dem wirklich tief katholischen Münster und lande dann hier in der Diaspora und muss sagen, wo gerade mal 9% Katholiken leben in
Berlin.
Fällt
Ihnen das schwer?
Das ist ein Unterschied. Ich habe das annehmen lernen müssen. Und da gibt es ein ganz tolles Petruswort, das heißt, stehe jedem Rede und Antwort, der nach der Hoffnung fragt, die dich erfüllt. Also das Bekenntnis, aber basierend auf dem Eindruck, den andere von Menschen haben, die in sich ruhen, gelassen sind, eine Zuversicht im Leben ausstrahlen. Und wenn da jemand fragt, wie kommst du eigentlich zu dieser Gemütsverfassung? Und man dann sagen kann, ich bin geerdet, ich habe einen Halt, ich glaube daran, es geht mir gut in dieser Aufgehobenheit und in der Lebenszuversicht, die auch einen Glaubenshintergrund hat. den ich einfach von sehr überzeugenden Menschen vorgelebt bekommen habe.
Und was waren denn das für Menschen? Das waren Ihre Eltern vor allem?
Das waren meine Eltern, das war aber auch, ich war auf einem bischöflichen Mädchengymnasium, da gab es aber nur noch 4 Nonnen unter 87 Lehrern. Da waren das 2 Lehrerpersönlichkeiten, das eine war die Schulleiterin, das war eine Nonne, die auf eine völlig unerschrockene, geradezu streitbar mutige Art, aber auch sehr einen guten Umgang mit den Schülern hatte. Ich sag mal ein Beispiel. Die hat mich zwischendurch mal gefragt, Monika, kannst du bitte mal Nachhilfeunterricht bei 2 Geschwistern geben? Die können sich das nicht leisten. Das waren Obstbauern. Und dann musste ich mit dem Fahrrad ziemlich weit rausfahren aus Münster. Und dann habe ich da Englisch und Deutsch und alles gemacht bei 2 Geschwistern. Und in der Tat, die hat dann jemanden wie mich verpflichtet, um den anderen entgegenkommen zu können. Und sie wusste, mit wem sie das machen konnte. Und zum Dank haben die mir immer ganze Tüten voll Äpfeln und Birnen und sowas ans Fahrrad gehängt, weil die wussten, dass ich eine 5-7-köpfige Familie zu Hause habe. Da musste ich immer mit dem schweren Obst wieder nach Hause radeln. Aber Sie sehen ja, solche Erlebnisse prägen einen und zwar nachhaltig. So, die war das. Und ich habe auch viel gute Erfahrung, dann kommen wir zu dem schwierigen katholischen Thema, sehr viel gute Erfahrung mit Priestern in den Gemeinden gemacht. Ich gehe hier in St. Ludwig in Wilmersdorf in die Kirche, das sind 4 Franziskaner und um 12 Uhr der Gottesdienst für Ausgeschlafene mit Pater Josef Schulte.
Auch schon ein bisschen anders als im Münsterland.
Ja, aber der kommt aus dem Münsterland.
Der ist
auch umgestellt. Zufällig ein Mensch aus dem Münsterland, ist inzwischen über 70, aber ein Magnet. In dieser Kirche sind um 12 Uhr mittags, sonntags 580 Menschen durchschnittlich. Das erleben Sie in Münster heute so nicht mehr. Aber daran sehen Sie, wie attraktiv im wahrsten Sinne des Wortes, wie anziehend ein solches Angebot sein kann von einem Seelsorger, der ein hervorragender Prediger ist und eine Atmosphäre in der Gemeinde und in dem Kirchengebäude übrigens auch, was wirklich viele Menschen ermutigt zu kommen und sie glücklich macht. Und aus dieser Erfahrung heraus engagiere ich mich eben auch vollen Herzens und mit viel Überzeugung im Zentralkomitee der Katholiken und zurzeit haben wir es mit bitteren Entwicklungen zu tun, das stimmt.
Ja. Sie haben das Mädchengymnasium erwähnt und überhaupt die Rolle der Frau in der katholischen Kirche. Jetzt haben Sie das Mädchengymnasium als etwas besonders eigentlich das Selbstbewusstsein Stärkendes.
Ja. Also das ist eine der ganz wenigen Schulen übrigens, wie die Marienschule in Münster, die bis heute nicht koeduziert ist.
Und also nach wie vor?
Nach wie vor 1000 Schülerinnen hat. Und die machen jetzt bilinguale Zweige und auch Latein als Anfängerangebot, wie ich es damals gemacht habe, in den 70er Jahren, muss man ja sagen. Und die machen damit sehr gute Erfahrungen, weil Mädchen sich, wenn sie untereinander sind, auch etwas anders entwickeln. Für viele ist das gut, für manche nicht, aber das andere Angebot gibt es ja auf jeden Fall. Und ich kann nur sagen, mir hat es nicht geschadet. Ich bin trotzdem locker erwachsen geworden. Ich hatte ja auch 2 Brüder täglich um mich rum. Also ich finde dieses Alternativ seltene Angebot sehr gut und die Marienschule macht beste Erfahrungen damit.
Offenbar hat es Sie sogar gestärkt, weil Sie sind mit 16 in die CDU gegangen und da kann ich mir vorstellen, dass man die Frauen doch eher suchen musste.
Das ist auch nicht ganz richtig, also dass man Frauen suchen musste, sondern da waren damals in Münster viele. Das war ja so in Münster eher der Mainstream. Und ich habe vor allen Dingen Bundestagskollegen wie dem Ruprecht Polenz damals einfach in ihren Wahlkämpfen helfen wollen.
Also Sie haben viele junge Frauen, so in Ihrem Alter waren viele junge Frauen.
In der Jungen Union damals waren wir ganz gut gemischt. Also da habe ich jedenfalls keine Einsamkeitserfahrung gemacht. Und auf meinem beruflichen Weg dann dadurch, der ja nicht vorgezeichnet war, da muss ich sagen, habe ich allerdings gelernt, dass Frausein in manchen Milieus eine besondere Herausforderung ist. Und das gilt auch immer noch für die Politik und auch für die Union, ja. Und für die katholische Kirche. Ich bin im Moment in dieser Arbeitsgruppe, die auf diesem synodalen Weg, mit dem wir Laien und Bischöfe gemeinsam ja versuchen wollen, Erfahrungen aus dem Skandal, aus dieser Erschütterung zu ziehen. Was heißt das für die Kirche in Deutschland heute? Wie müssen wir uns neu aufstellen? Und da haben wir einige Felder gefunden, auf die wir bearbeiten müssen gemeinsam. Die Sexualmoral oder Machtverhältnisse in der Kirche, der Umgang mit dem Zölibat, ja. Und natürlich die Rolle der Frau. Und das Letztere ist wirklich ein ganz schwieriges Thema. Ich glaube, wir kommen nicht mehr weiter, wenn wir nicht Frauen genauso einbeziehen. 50% in der Gesellschaft kann man nicht ausschließen.
Würden Sie sagen, Sie sind Feministin?
Das Wort habe ich nie für mich verwendet. Ich habe sogar manchmal so ein bisschen flapsig gesagt, ich bin auch keine Kampfhenne, also nicht eine, die das Thema Frau vor die Klammer zieht und dann anfängt, ihre Inhalte zu vermitteln. Aber ich habe gelernt, dass es eine Frage des Bewusstseins ist, wie selbstverständlich wir Frauen und ihre Potenziale heute selbstverständlich auch ins Leben, in den Beruf, in die Kultur, in die Kirche mit einbeziehen. Und da haben wir echt Aufholbedarf. Und ich selber habe diesen einen Satz verinnerlicht, der sagt, eine Frau, die so gut sein will wie ein Mann, hat einfach nicht genug Ehrgeiz. Will sagen, als Frau musst du immer noch das kleine Plus extra geben, um zumindest in der Wahrnehmung draußen als gleichwertig anzukommen.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters im Gespräch und CDU-Mitglied, und zwar nicht irgendein CDU-Mitglied, sondern sie hatten hier in Berlin den Landesvorsitz inne bis März.
Ja, bis Mai. Also tatsächlich. Ich war 2,5 Jahre Landesvorsitzende hier in Berlin. Da hatte mich meine Parteifreunde inständig drum gebeten, als wir Ende 2016 die Landtagswahl so knallend verloren hatten und bei 17% gelandet waren. Das war ein Tiefstand und da gab es eine große Verzweiflung. Und ich bin ja schon sehr, sehr, sehr lange im Landesvorstand, stellvertretende Parteivorsitzende. Ich bin mittlerweile auch im Bundesvorstand und dort im Präsidium. Also war das nicht ungewöhnlich, dass Sie mich gefragt haben, kannst du uns aus dieser Situation ein Stück weit herausführen?
Ungewöhnlich war dann eher der abrupte Abgang eben im Mai diesen Jahres.
Ja,
Sie haben gesagt, weil sich andere, ich möchte auf die Männer zu sprechen kommen, Sie ahnen es, weil sich andere in Stellung gebracht haben, haben Sie gesagt, Sie möchten keine Kampfabstimmung, keine Zerreißprobe. Wir haben über Männer und Frauen jetzt geredet und in der Art, wie sie miteinander umgehen und wie sie vielleicht um Dinge kämpfen. Da würde man jetzt schon mal sagen, ein Mann hätte wahrscheinlich das schon drauf ankommen lassen, oder?
Das kann gut sein, kommt auf die Motivation an. Warum will jemand Landesvorsitzender sein? Also wie gesagt, Sie hatten mich Ende des Jahres 2016 gebeten und es war tatsächlich, wir waren verzweifelt und erschüttert. Und es gab im Jahr 2017 eine Bundestagswahl. Und da fand ich sollte mich in die Pflicht nehmen lassen und dafür sorgen, dass der Landesverband Berlin in der Hauptstadt vor den Füßen des Kanzleramtes im Bundestagswahljahr, zum ersten Mal gab es ja auch Kritik an der Kanzlerin, die wieder unsere Spitzenkandidatin war und so weiter, da sollte ich dafür sorgen, dass wir stabil und mit einer optimistischen und zuversichtlichen und auch konstruktiven Note diesen Wahlkampf in der Hauptstadt mitgestalten. Und ich glaube, das ist mir gelungen, aber zur Wahrheit gehört eben auch, es gibt Kräfte in der Berliner CDU speziell, die ganz anders ticken, sagt man so, als ich, die von außen kommt, die Kultur macht, die eine Frau ist, die in intellektuelleren Milieus auch zu Hause ist. Und das Lebensgefühl dieser Stadt hat für die CDU Berlin immer bedeutet, die kleinen Menschen haben uns groß gemacht. Und da gibt es eben auch ganz andere Typen, die hier gewünscht werden. Und die sind bei uns in der Partei zum Glück auch stark, weil das ist ein Herzstück der Berliner CDU. Naja, und als dann im Mai bei der Wiederwahl des Landesvorstandes klar war, es gibt hier andere Kräfte, die möchten nach vorn, da musste ich mir überlegen, okay, gewinne ich eine Kampfabstimmung, ja oder nein? Und ich war da ganz zuversichtlich, ein Mitgliederentscheid. Wenn man die 12.000 Mitglieder der Berliner CDU aufgerufen hätte, wolltet ihr, Kai Wegner ist jetzt der Landesvorsitzende oder Monika Grütters, da wäre ich ganz optimistisch gewesen. Aber es war auch, und das ist das Thema Zerreißprobe, klar, man zwingt 12.000 Mitglieder, sich für A oder B zu entscheiden in einer sehr heftigen, über Wochen geführten Auseinandersetzung um Personen. Und ob das am Ende gerechtfertigt ist, nur damit einer von zweien dieses Amt macht, während ich meine Rolle ja gefunden habe und diesen wahnsinnigen Ehrgeiz, mich woanders noch mal zu behaupten, auch nicht habe, sondern ganz glücklich bin mit der Rolle, die man mir seit Jahren zuweist, habe ich mich dagegen entschieden.
Eine große Aufgabe als Kulturstaatsministerin wird ja in diesem Jahr auch noch eigentlich Früchte tragen, würde ich mal sagen, das Humboldt-Forum, was eröffnet wird. Mit dem Humboldt-Forum viel früher jetzt schon hat die große Debatte über die koloniale Vergangenheit, über Unterdrückung, Ausbeutung, aber eben auch Enteignung und Rückgabe begonnen. War das nicht eigentlich schon viel zu spät?
Oder war es nicht wunderbar früh, dass das Humboldt-Forum seinen Anspruch schon vor seiner Eröffnung einlöst, nämlich ein Debattenort zu sein? Es ist ja kein normales Museum, sondern es ist ein Kulturort neuen Typs, in dem interdisziplinär und über viele Themen hinweg auch nicht nur Kunst präsentiert, sondern auch zur Diskussion gestellt werden soll. Und ich bin eigentlich ganz glücklich, dass schon alleine die Erwartung auf das Humboldt-Forum, in dem die außereuropäischen Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gezeigt werden, also nicht Deutschland, nicht Europa, nicht der Mittelmeerraum, das sehen Sie auf der Museumsinsel, sondern genau Afrika, Südamerika, Asien, die Kulturschätze dieser anderen Kontinente, die werden dort zur Entfaltung gebracht. Und wir möchten diesen Dialog zwischen der alten und der neuen Welt, zwischen den Kontinenten, deren Schätze wir hier haben aus anderen Jahrhunderten und unserer eigenen Kulturgeschichte, das möchten wir hier befeuern. In Berlin ist man ja Weltbürger. So, und da hat sich schon lange vor der Eröffnung die Debatte um den Umgang mit Kunstwerken aus kolonialen Kontexten hier gezeigt und sie wird in Deutschland sehr lebhaft geführt. Und ich finde, danke Humboldt-Forum, dass wir so weit jetzt sind.
Da sind wir wieder bei dieser identitätsstiftenden Aufgabe der Kultur. Ne? In diesem Sinne eben mal aus anderer Warte gesehen, die identitätsstiftenden Kulturobjekte zurückhaben zu wollen. Sie haben ein anderes großes Projekt bearbeitet, das Kulturgutschutzgesetz. Da geht es auch um Identität. Mhm. Und unsere identitätsstiftenden, deutschen identitätsstiftenden Kulturgüter. Man hat den Eindruck, es geht ständig um irgendwelche Grenzen. Und um irgendwelche kulturellen, nationalen Grenzen und Ausgleiche. Sie sagen doch eigentlich vom Gegenteil, Kunst überwindet die Grenzen.
Na, ich sage ja immer, man kann dem anderen und dem Fremden gegenüber nur offen, neugierig und unbefangen sein, wenn man seinen eigenen Standpunkt definiert hat. Also, beim Kulturgutschutzgesetz ging es darum, dass wir uns auch klar werden darüber, welche Kunstwerke sind so wichtig für unsere nationale Identität, dass sie hier in Deutschland bleiben sollen. Der Schreibtisch Friedrich des Großen beispielsweise ist da. Oder ein Autograph, eine Handschrift von Goethe. Oder die Noten von Beethoven, ja, der sie hier geschrieben hat und heute einer der meistgespielten Komponisten der Welt ist. Dass ein Land sagt, das ist unser nationales Erbe, das ist das Herzstück unseres Selbstverständnisses und das möchten wir in diesem Land bewahren und angemessen öffentlich auch zur Verfügung stellen. Und umgekehrt ist es so, dass wir natürlich mit demselben Respekt auch Ländern ihre Kunstwerke zurückgeben, wenn sie sagen, die sind vor 200 Jahren nach Deutschland gelangt, auf welchem Weg auch immer. Aber sie sind für unsere Seele heute so wichtig, dass wir froh wären, wenn wir sie wieder bei uns hätten. Und insofern widerspricht sich das nicht, sondern man muss eigentlich aus diesem Geist heraus, finde ich, Verständnis füreinander entwickeln.
Sagt Monika Grütters hier im Gespräch. 2020 ist Beethoven-Jahr. Hören Sie Beethoven auch noch privat?
Ah ja, laufend. Also das, wenn ich nur einen einzigen Komponisten mit auf die berühmte Insel nehmen dürfte, dann wäre es bei mir Ludwig van Beethoven. Aber bei aller Liebe zu Mozart, zu Mendelssohn Bartholdy, zu Matthäus Passion von Bach, zu Strauss.
Als Kulturstaatsministerin müssen Sie jetzt alles
und Maler,
sagen.
Naja, ich habe unglaublich viele beglückende Abende in Konzertsälen erlebt und ich habe 4 Jahre an einem Opernhaus gearbeitet. Das ist ja dann klar, dass man aus dem Vollen schöpft. Aber trotzdem, wenn es dieser eine, nur der eine sein dürfte, dann wäre es bei mir tatsächlich Beethoven.
Dann wird das ja ein wunderbares Jahr für Sie 2020.
Ich hoffe das und wir werden auch nicht nur viel Beethoven zu Gehör bringen mit einem schönen Festivalprogramm, was mein Haus auch maßgeblich mitfinanziert, sondern wir machen eine Ausstellung über Ludwig van Beethoven in der Kunst- und Ausstellungshalle in Bonn, die dann aber nach Brüssel geht, weil Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 2020 die Ratspräsidentschaft innehat. Und ich meine, gibt es bessere Botschafter als die Musik?
Hier war jedenfalls die Botschafterin für die Kultur, Kulturstaatsministerin und CDU-Politikerin Monika Grütters. Danke für den Besuch.
Ich habe mich sehr gefreut. Danke.